Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. In der letzten Sendung haben wir mit dem 58. Kapitel aus dem Buch Jesaja begonnen. Darin ging es um die Aufrichtigkeit, die ein gläubiger Mensch im Gespräch mit Gott haben sollte. Religiöse Rituale sind kein ausreichender Ersatz dafür. Wenn zum Beispiel jemand fastet, geht es nicht in erster Linie darum, Gott mit den selbst auferlegten Entbehrungen zu beeindrucken. Vielmehr interessiert sich Gott dafür, wie es im Herzen desjenigen aussieht, der fastet. Warum das so ist, werden wir in dieser Sendung erfahren. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Mit diesen durchaus kritisch gemeinten Fragen sieht sich Gott von Seiten seines Volkes konfrontiert. Die Gläubigen wollen gelobt werden für ihre Bemühungen, Gott alles recht zu machen. Doch Gott gibt sich nicht zufrieden mit solchen Äußerlichkeiten, sondern er schaut den Menschen ins Herz. Und was er da sieht, das kann ihn nicht zufriedenstellen. In Kapitel 58 des Jesaja-Buches, in Vers 3, wirft er ihnen vor, »Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter.« Anders ausgedrückt, nach außen hin tut ihr fromm, doch ihr geht weiterhin euren alltäglichen Geschäften nach und schreckt nicht einmal davor zurück, eure Arbeiter noch mehr anzutreiben wie sonst. In Vers 4 folgen weitere Vorwürfe. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Gott erklärt, warum er ihr Fasten nicht akzeptieren kann. Doch die Menschen dachten, dass sie durch das Fasten in Gottes Augen eine besondere Stellung hätten. Weiter mit Vers 5. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Gott hatte ihnen das Fasten nicht geboten, und ihre religiösen Handlungen waren nur eine Show nach außen hin. Sie zeigten dabei nicht ihr wahres Herz. Ich fürchte, das ist auch weitgehend der Zustand der heutigen Gemeinde Gottes. Ich will damit nicht unbedingt sagen, dass sich jede Gemeinde in diesem Zustand befindet. Es gibt viele wunderbare Gemeinden. Aber insgesamt zeigt die organisierte Gemeinde Gottes nur eine äußere Frömmigkeit. Ich lese Vers 6. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Das ist ein gewaltiger Vers. Er bringt es direkt auf den Punkt und trifft den Nagel auf den Kopf. Gott wollte an dieser Stelle zum Ausdruck bringen, wenn ihr wirklich fasten wollt, sage ich euch, wie ihr dies tun könnt. Statt zu fasten und mit einem frommen Blick umherzulaufen, hört lieber auf zu sündigen. Lästert nicht und unterlasst die Dinge, welche die Gottlosigkeit und das Böse in eurem Herzen zeigen. Zeigt euren Glauben durch eure Taten. Seid ehrlich in all euren Beziehungen. Sprecht die Wahrheit. Ich will nicht, dass ihr Sackleinen tragt und von Asche bedeckt seid. Ich will, dass ihr in eurem Inneren rein werdet. Nun, ich bin der Ansicht, dass der Herr viele Gottesdienste heutzutage beenden und sagen könnte, hört auf damit. Warum praktiziert ihr dieses Ritual? Dadurch kommt ihr mir nicht näher. Damit gefallt ihr mir nicht. Wenn der Gottesdienst beendet ist, klatscht ihr, doch ihr habt weiterhin bittere Herzen, zeigt kein sittliches Verhalten und führt ein lockeres Leben. Ihr denkt, dass ihr mir durch eure Glaubensformen gefallt. Ihr sollt aber wissen, dass ihr mir nicht gefallt. Aus diesem Grund weise ich euch zurück. Weiter mit Vers 7. Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Sie kehrten also den Armen und Bedürftigen den Rücken zu. Selbst ihrem eigenen Fleisch und Blut zeigten sie keine Zuneigung und Liebe. Ihr Glaube war so kalt wie die gen Norden blickende Seite eines Grabsteins im Januar. Sie hatten kein Herz für Gott. Wer ein Herz für Gott hat, hat auch für andere Menschen ein Herz. Man will ihnen helfen und Segen bringen. Man kann nicht gleichzeitig gehässig sein und zu sehr auf bestimmten Prinzipien beharren. All die Kritik und Lieblosigkeit heutzutage schaden Christus. Jesaja hat eine unglaubliche Botschaft für uns. Gott verkündete den Menschen, dass er ihren sogenannten Gottesdienst nicht wollte, denn er war nur eine Förmlichkeit. Im gewissen Sinne spielten sie nur Gemeinde. Vielleicht dachten sie, dass ihnen das Spaß machen würde. Doch es sollte bald zu einer Bürde werden. Denn wenn man in der Welt immer nur eine Maske zeigt, hat man das irgendwann satt. Gott sagte zu ihnen, kommt ins Reine, zeigt mir, wer ihr wirklich seid. Man kann verstehen, warum der Prophet Jesaja auch heute nicht beliebt ist. Diejenigen, die Freiheit über alles lieben, umgehen diesen Abschnitt der Bibel. Ihre Anhänger zitieren lieber Verse aus der Bergpredigt, wie zum Beispiel, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist großartig, aber das Wichtigste ist, Gott unsere Sünden zu beichten und es Christus zu erlauben, sein Leben durch uns zu leben. Der Glaube ist heutzutage leider eine große Religion der Verschleierung. Was wir dringend brauchen, ist jedoch eine persönliche Beziehung zu Christus. Gott möchte, dass sich die Menschen wirklich ihm zuwenden. Hören Sie dazu Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Gott konnte einem Volk, das seinen Glauben so unzureichend lebte, nicht seinen Segen und seine Herrlichkeit zeigen. Das ist einer der Gründe, warum die Welt heutzutage nicht davon überzeugt ist, dass Gott in seinem heiligen Tempel ist. Die Welt lässt Gott an sich vorbeigehen. Warum? Sie glauben nicht, dass Gott da ist, und ich vermute, dass sie recht haben. Gott sagt, ich kann mich nicht zeigen, wenn ihr kein frommes Leben führt und mir nicht zeigt, wer ihr wirklich seid. Wie viele wohl den Weg blockieren? Oft wird die Geschichte erzählt, wie Alexander der Große von einem seiner Feldzüge heimkehrte und zu seinem ehemaligen Lehrer eilte, dem großen griechischen Philosophen Aristoteles. Es trug sich zu, dass Aristoteles bei der Ankunft seines Besuchers gerade badete. Alexander berichtete ihm von seinem Feldzug und sagte dann, »Was kann ich nun für euch tun?« Der alte Philosoph war ganz und gar nicht von diesem jungen Emporkömmling beeindruckt und setzte sein Bad fort. Alexander wiederholte seine Frage, »Nun, was kann ich für euch tun?« Schließlich sagte Aristoteles, »Nun, ihr könnt mir mal aus dem Licht gehen.« »Vielleicht sagen auch wir zu Gott, was kann ich für dich tun?« Ich denke, Gott würde antworten, du kannst mir aus dem Licht gehen. Ja, man muss es zulassen, dass sein Licht durch uns scheint. Das ist das Wichtigste. Ich komme nun zu Vers 9. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest. Gott wollte ihre Gebete hören und sie segnen. Er wollte die Fenster des Himmels weit öffnen und einen Segen über sie aussprechen. Doch ihre Herzen waren nicht offen, um diesen Segen zu empfangen. Wir sagen, unsere Gebete werden nicht erhört. Aber warum ist das so? Womöglich, weil Gott sie nicht erhören will? Nein, das Problem ist oft, dass unser Herz nicht für den Segen offen ist, den Gott wirklich über uns aussprechen will. Gott sagt, sobald ihr nach mir ruft, bin ich da. Als Kind hatte ich einmal Typhus und gleichzeitig eine doppelte Lungenentzündung. Unsere Familie lebte in einer kleinen Stadt und der dortige Arzt ging davon aus, dass ich sterben würde. Meine Mutter saß die ganze Zeit an meinem Bett. Den größten Teil der Zeit fantasierte ich, aber ich erinnere mich noch, wie ich hin und wieder aufwachte und ihren Namen rief. Dann sagte sie immer, ich bin hier. Das war für mich als Kind natürlich ein großer Trost. Und genauso groß ist der Trost heute, wenn man im Gebet zu Gott geht und weiß, dass er da sein wird. Er sagt, ich bin hier. Oder um noch genauer zu sein, Gott sagt, von nun an liegt es an dir, wenn du im Namen meines Sohnes kommst und eine Bitte anbringst, die in meinem Namen ist, und wenn dein Herz am rechten Fleck ist, dann bin ich bei dir. Wenn unsere Gebete nicht erhört werden, dann liegt das Problem bei uns. Weiter mit Vers 10. Sondern wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Gott bat die Menschen nur um eines, wenn sie seinen Segen empfangen wollten. Er hatte nur eine Bedingung. Er hätte ein Dutzend Bedingungen haben können, aber er wählte nur eine. Gott versprach, die Menschen zu segnen, wenn sie in ihrem Glauben echt waren. Ich lese die Verse 11 und 12. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat, und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Ich denke, diese Worte zeigen deutlich, dass Gott wirklich segnen will. Und das gilt auch im Zusammenhang mit der Sabbatheiligung. Ich fahre fort mit Vers 13. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest. Gott hatte dem Volk Israel den Sabbat gegeben. Er sagte sinngemäß, der Sabbat ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 31, finden wir weitere Ausführungen dazu. Die Verse 12 bis 18 möchte ich Ihnen daraus vorlesen. Dort wird berichtet, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten, haltet meinen Sabbat, denn er ist ein Zeichen zwischen mir und euch, von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Darum haltet meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Denn wer eine Arbeit am Sabbat tut, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist Sabbat, völlige Ruhe, heilig dem Herrn. Wer eine Arbeit tut am Sabbattag, soll des Todes sterben. Darum sollen die Israeliten den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten als ewigen Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Denn in 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am 7. Tage ruhte er und erquickte sich. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berge Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes. Die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Soweit aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 31, die Verse 12 bis 18. Diese Anweisungen aus dem Alten Testament, die außerdem direkt an das Volk Israel gerichtet waren, lassen sich nicht so ohne weiteres auf die heutige Zeit übertragen. Für uns als Christen gilt vielmehr, was im Hebräerbrief am Anfang von Kapitel 4 geschrieben steht. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Das Wort für Ruhe ist Sabbat und meint jedoch viel mehr als nur den wöchentlichen Ruhetag. Man sollte es nicht verpassen und zu seiner Ruhe kommen. Denn, so heißt es einige Verse weiter in Hebräer 4, Vers 10, denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, das heißt zu seinem Sabbat, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. Für mich stellt sich die Frage, sind wir zu seinem Sabbat, zu seiner Ruhe gekommen? Können wir uns darauf freuen, dass seine Ruhe eines Tages im Himmel vollendet werden wird? Man kann sich selbst fragen, ob man bereits an einem Punkt angelangt ist, an dem man Christus vollkommen und absolut vertraut und an dem man glaubt, dass er alles Notwendige für unser Heil getan hat und dass man in seinem abgeschlossenen Werk ruhen kann. Oder hat man das Gefühl, dass man etwas tun muss, um sein Heil zu verdienen oder nicht zu verlieren? Gott will, dass wir Christus vollkommen vertrauen. Wenn man zu seiner Ruhe kommt, empfängt man nicht nur großen Segen, sondern es öffnet auch neue Möglichkeiten für den Dienst. Der Apostel Paulus begann mit seiner Missionsarbeit, weil er zur Ruhe der Erlösung gefunden hatte. Kehren wir nun wieder zurück zu unserem Bibeltext aus Jesaja 58. Dort kommen wir nun zu Vers 14. Gott spricht: Dann wirst du deine Lust haben am Herrn, und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat's geredet. Der Horizont wird hier erweitert, und die Sicht auf die Zukunft tut sich vor uns auf. Manche Menschen mögen die Macht haben, Gottes Herrlichkeit in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen. Aber Gottes Plan für die kommende Verwirklichung der Herrlichkeit können sie nicht vereiteln. Wir erreichen nun Kapitel 59. Auf den ersten Blick scheint es so, als würde Gott die Liste der Verfehlungen seines Volkes fortsetzen und dabei auch verschiedene Details ins Blickfeld rücken. Tatsächlich werden die Israeliten von ihren eigenen Sünden niedergedrückt. Die Art und Weise, wie sie ihre Religion zelebrieren, dient in Wirklichkeit als Deckmäntelchen für ihre Verfehlungen. Gott mag ihnen überhaupt nicht mehr zuhören, so sehr hat er es satt, dass sie ihm etwas vormachen. Manche Leute meinen ja, Gott sei ein alter Mann und deshalb ein wenig schwerhörig. So erklären sie es sich, dass Gott ihre Gebete scheinbar nicht hört. Aber das ist natürlich Unsinn. Gott ist nicht schwerhörig, sondern manchmal will er nicht mehr hören, weil die Gebete der Menschen nicht aus aufrichtigem Herzen kommen. In Kapitel 59 werden die Sünden der Israeliten mit ungefähr 30 Begriffen umschrieben. Von Verschuldung und Blut ist die Rede, von Bosheit und Nichtigem, von Nattern, Eiern und Spinnweben, von Unheilswerken und Unheilsgedanken. Was Israel betrifft, so wird es eines Tages zu einem öffentlichen Schuldeingeständnis kommen. Im Buch des Propheten Sacharja, Kapitel 12, wird vorausgesagt: Zu der Zeit wird große Klage sein in Jerusalem, wie die um Hadad-Rimmon in der Ebene von Megiddo war. Und das Land wird klagen, ein jedes Geschlecht besonders, das Geschlecht des Hauses David besonders und die Frauen besonders, das Geschlecht des Hauses Nathan besonders und die Frauen besonders, das Geschlecht des Hauses Levi besonders und die Frauen besonders, das Geschlecht Schimis besonders und die Frauen besonders, so auch alle anderen übrig gebliebenen Geschlechter, ein jedes besonders und die Frauen besonders. Soweit dieses Zitat aus dem Buch des Propheten Sacharja. Und nun kehren wir zu Jesaja, Kapitel 59, zurück. Hier hören wir in den Versen 1 und 2 Gottes Mahnung und Zuspruch. Siehe, des Herrn Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Ich bin übrigens überzeugt davon, dass dies auch heute noch gilt. Wenn jemand behauptet, er könne nicht an Gott glauben, weil es seiner Vernunft widerspricht oder weil ihm alles Theologische zu kompliziert sei, oder weil er in seinem Leben so viel Schlimmes durchgemacht habe, dann mag das im Prinzip zwar zutreffend sein, aber die entscheidende Hürde ist in aller Regel die Sünde. Sie trennt uns von Gott. Die Verse 3 bis 8 in unserem Bibeltext beschreiben, wodurch die Israeliten damals von Gottes Liebe und Barmherzigkeit getrennt wurden. In Vers 8 heißt es abschließend: Sie kennen den Weg des Friedens nicht, und Unrecht ist auf ihren Pfaden. Sie gehen auf krummen Wegen, wer auf ihnen geht, der hat keinen Frieden. Doch dann wird ab Vers 9 beschrieben, wie das Volk Israel langsam zur Einsicht kommt. Darum ist das Recht ferne von uns, und die Gerechtigkeit kommt nicht zu uns. Wir harren auf Licht, siehe, so ist's finster. Wir harren auf Helligkeit, siehe, so wandeln wir im Dunkel. Von Sünde und einem Schuldeingeständnis ist hier zwar noch nicht die Rede, aber die Israeliten erkennen, die jetzige Situation ist eigentlich unerträglich. So kann es nicht weitergehen. Unter uns herrscht Ungerechtigkeit und wir wandeln im Finstern. Ich wünsche mir so sehr, dass auch heute viele Menschen zu einer solchen Einsicht kommen, dass sie sich eingestehen, ein Leben fernab von Gott ist eigentlich nicht erstrebenswert. In Vers 10 beschreiben die Israeliten noch weiter ihre gegenwärtige Situation. Wir tasten an der Wand entlang wie die Blinden und tappen wie die, die keine Augen haben. Wir stoßen uns am Mittag wie in der Dämmerung. Wir sind im Düstern wie die Toten. Interessant ist die Tatsache, dass hier die Sünden noch nicht konkret beim Namen genannt werden. Es fällt uns Menschen einfach schwer, Sünde zu benennen und Sünde zu bekennen. Aber ich kann Ihnen nur empfehlen, fassen Sie sich ein Herz und nennen Sie Ihre Sünden konkret beim Namen, wenn Sie mit Gott darüber sprechen und ihn um Vergebung bitten. Auch Israel wird dieser Empfehlung folgen. In den nächsten Versen ist nämlich von Ungehorsam, von Lügenworten und allerlei Ungerechtigkeiten die Rede. Sozusagen aus Diskretionsgründen überspringe ich diesen Abschnitt und lese nun Vers 20. Da ist von dem einen die Rede, der einerseits für Gerechtigkeit sorgen wird, der jedoch andererseits auch barmherzig ist. Aber für Zion wird er als Erlöser kommen, und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Manchmal werde ich von Leuten gefragt, ob denn alle aus dem Volk Israel gerettet werden. Die Antwort steht in diesem Vers selbst. Er kommt als Erlöser für diejenigen, Zitat, die sich von der Sünde abwenden. Hierbei handelt es sich um den berühmten kleinen Rest, der sich Gott zuwendet. Und einen solchen kleinen Rest gibt es meines Erachtens auch in der christlichen Gemeinde. Denn nicht jeder, der Kirchensteuern bezahlt oder getauft worden ist, gehört dadurch automatisch zu den Erretteten. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wird es unter den Israeliten eines Tages zu einem großen öffentlichen Schuldeingeständnis kommen, wie es im Buch des Propheten Sacharja beschrieben wird. In Sacharja 12, Vers 10 finden wir eine Prophezeiung, die recht deutlich darauf hinweist, dass der Retter und Erlöser niemand anderes sein wird als der Messias Jesus Christus. Bei Sacharja heißt es: Über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Und jetzt zurück zu Jesaja, Kapitel 59. Daraus lese ich noch einmal Vers 20 und gleich anschließend Vers 21. Aber für Zion wird er als Erlöser kommen, und für die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Und dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Munde nicht weichen, noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Gott hat mit Israel einen Bund geschlossen. Man könnte auch sagen, er hat einen Vertrag unterzeichnet, dass der Erlöser kommen wird. Wann es soweit ist, das bleibt Gottes Geheimnis. Aber keine Frage, diese Prophezeiung wird in Erfüllung gehen. Die Botschaft dieser Sendung ist im Grunde einfach. Wenn wir uns im Herzen wahrhaftig Gott hingeben, dann kann Gott die Fenster des Himmels öffnen und unsere Bitten erhören. Wenn wir dann nach ihm suchen, ist er da und weicht nicht mehr von unserer Seite. Wenn man das versteht, dann kann man zu Gottes Ruhe kommen, ihm absolut vertrauen. Wenn man das Heil erlangen möchte, hat man nur eine Aufgabe: den Weg der Gottlosen verlassen und den Pfad der Gerechten beginnen und Gott in unser Leben lassen. So können wir Frieden in unserem Herzen finden, zu Gottes Ruhe kommen. Mit dieser freudigen Botschaft möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Gottes Segen mit Ihnen und auf Wiederhören.